NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. November 1220. Die Kaiserkrönung von Friedrich II.
Stupor Mundi, der die Welt in Erstaunen versetzt.
Heute setzen Populisten die Welt in Erstaunen, die Trumps, Johnsons und Bolsonaros. Im 13. Jahrhundert war das anders, zumindest bei diesem Friedrich. Ein weiser, kluger, kunstsinniger Kaiser, der lange Zeit aus der Art schlug. Sein Großvater, Friedrich Barbarossa, der Rotbart, war noch ein Hau drauf gewesen. Ein Kaiser, der mit seinen Kriegern von Deutschland aus über die Alpen zog und in Italien kämpfte. Unser Friedrich aber, der Enkel, residierte lieber auf Sizilien als im kalten Deutschland. Ein christlicher Herrscher mit muslimischer Leibgarde. Ein Kaiserhof mit Schwarzafrikanern und Juden. Ein Multikulti-Kaiser, dieser Friedrich. Die Zeitgenossen wunderten sich und nannten ihn deshalb
Stupor Mundi, der die Welt in Erstaunen versetzt.
Sie staunten auch über den Naturforscher Friedrich, ein Mann, der den Dingen auf den Grund gehen wollte.
Wir wundern uns sehr.
Der Kaiser wunderte sich, warum der Vesuv Feuer speit. Weshalb, so Friedrich, schmeckt das Wasser aus dem Meere
salzig,
das Wasser aus Flüssen und Seen aber
lieblich.
Wo bleiben die Vögel im Winter? Warum scheint sich ein Ruder, das man ins Wasser eintaucht, zu krümmen? Friedrich experimentierte mit dem einen Ziel.
Das, was ist, so zu zeigen, wie es ist.
Moderne Fragen, die zum beschränkten Weltbild des Mittelalters nicht passen wollten. Für viele Historiker war er der erste moderne Mensch, dieser Kaiser Friedrich II. Von Hohenstaufen. Zu seinen Landen zählte Friedrich vor allem Süditalien. Dort war der junge Staufer aufgewachsen, zusammen mit katholischen Sizilianern und orthodoxen Griechen, mit Juden und Muslimen. Friedrichs Großvater Barbarossa hatte eine strategisch brillante Verbindung arrangiert. Er verheiratete seinen Sohn mit der Erbin des blühenden süditalienischen Königreichs Sizilien. Das Paar bekam nur ein Kind, Friedrich. Die Eltern starben sehr früh. Friedrichs Mutter konnte dem Dreijährigen gerade noch die sizilianische Königskrone sichern. Das Waisenkind durchlebte eine harte, gefährliche Jugend unter mafiösen Machthabern.
Unter Missbrauch meines königlichen Namens werde ich mehr regiert, als dass ich regiere. Wird mir mehr befohlen, als dass ich befehle. Muss ich mehr erbitten, als ich bekomme.
Das sollte sich ändern. Denn der moderne Friedrich hatte auch sehr mittelalterliche Seiten. Als Fürst aus dem Hause der Staufer glaubte er fest, dass Gott hinter ihm stehe und ihm helfen werde. Langsam konnte der junge Mann seine Macht auf Sizilien aufbauen, bestens ausgebildet und gut trainiert. Ein Freund beschrieb den jungen König so.
Nicht so groß wie sein Großvater, der Rotbart, aber von breitschultrigem Wuchs. Ein heller Teint zu dem roten Haar seiner Vorfahren passend. Kalte, grüne Augen, die, unter Kurzsichtigkeit leidend, immer ein wenig zusammengekniffen waren und relativ tief in den Augenhöhlen lagen. Die Statur schon mit 24 ein bisschen fettleibig.
Friedrich musste nicht auf die Weltgeschichte zugehen, die Weltgeschichte kam zu ihm. In Gestalt des Kaisers Otto IV., ein Fürst aus dem Welfengeschlecht, den großen Konkurrenten der Staufer. Otto war ein rücksichtsloser Heißsporn, der vor allem einen Fehler machte, er legte sich mit dem Papst an. Die Päpste des Hochmittelalters plagte eine dauernde Sorge, die Angst vor Umzingelung. Seit ihren Auseinandersetzungen mit Barbarossa wussten sie, dass die Länder nördlich und südlich Roms nie in einer Hand vereint sein durften. Kaiser Otto hielt sich nicht an die Absprachen mit dem Papst und wollte auch Sizilien erobern. Er wurde deshalb vom Papst exkommuniziert, aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen. Otto zog sich daraufhin Richtung Deutschland zurück. Friedrich konnte aufatmen.
Regulus, das Königlein.
So wurde er auf Sizilien spöttisch genannt. Doch das 17-jährige Königlein marschierte los Richtung Norden. Friedrich wusste, dass die Machtfrage in Deutschland entschieden wurde. Er hatte den Papst im Rücken. Der Heilige Vater betrieb Friedrichs Wahl zum Gegenkönig in Deutschland. Er füllte dem jungen Staufer auch die Taschen mit Geld. Friedrich ließ sich in Deutschland auf keine großen Schlachten ein, sondern kaufte sich den Sieg. Sein Gegner Otto hatte die Engländer als Verbündete, also ließ sich Friedrich vom französischen König aushalten. Wo das Geld und Güter nicht reichten, vertröstete Friedrich seine Verbündeten auf die Zukunft.
»Ich werde euch reich beschenken, wenn ich mit Gottes Hilfe zu Reichtum gekommen bin.«
Das machte Friedrich bei den deutschen Fürsten beliebt. Im Jahr 1212 wurde er zum römisch-deutschen König gekrönt. Sein Stern begann zu leuchten, auch bei den Minnesängern. Ein gewisser Walter von der Vogelweide hatte den Geiz Kaiser Ottos zu spüren bekommen. Umso größer war seine Freude und sein Frohlocken über ein Lehen des neuen Königs Friedrich.
Ich hab mein Lehen. Gott noch mal, ich hab mein Lehen. Jetzt brauch ich nicht mehr furchtsam in den Frost zu sehen und reichen Knickern um den Bart zu gehen. Mein Los war dies. Ich war zu lange blank, dass ich vor Missgunst manchmal aus dem Rachen stank. Heut kann ich wieder atmen. Friedrich sei Dank.
Friedrich besiegte Otto nicht, er ließ ihn besiegen von den Franzosen. In einer der großen Schlachten des Mittelalters. Nun war der Weg frei für eine zweite Krönungszeremonie in Aachen. Friedrich entpuppte sich als ein Meister der Inszenierung und der Propaganda. Sein Opa Barbarossa hatte Karl den Großen in Aachen heilig sprechen lassen, um ihn für sich zu vereinnahmen. Enkel Friedrich trat in die Fußstapfen des Großvaters und ließ einen prächtigen Schrein für die Gebeine Karls des Großen anfertigen.
Nach der Messe ergriff der König selbst einen Hammer, legte seinen Mantel ab, bestieg mit einem Handwerker das Gerüst und nagelte mit dem Meister zusammen vor aller Augen das Behältnis fest zu.
Dann überraschte Friedrich mit einer großen Ankündigung. Er verpflichtete sich zu einem Kreuzzug ins Heilige Land, aber er ließ sich damit Zeit. 8 Jahre lang blieb Friedrich in Deutschland, dann überließ er die Regentschaft des Reiches seinem Sohn Heinrich. Ein kluger Schachzug, um dem Papst die Einkreisungsängste zu nehmen. Vom Papst ließ sich Friedrich dann auf dem Rückweg in Rom noch zum Kaiser krönen, heute vor 800 Jahren, am 22. November 1220. Der Preis war enorm. Friedrich musste der Erweiterung des Kirchenstaates zustimmen und er gab seine Machtstellung in Deutschland weitgehend auf. Das fiel ihm nicht schwer, denn Friedrich sah seine Machtbasis in Süditalien. Friedrich zeigte dort in seiner Heimat ein Talent als moderner Reformer. Sizilien wurde zum zentralisierten Musterstaat. Beamte regierten das Land und setzten ein funktionierendes Rechts- und Steuerwesen durch. Friedrichs Gesetzeswerk enthielt sogar erstmals Vorschriften für den Umweltschutz. Die durch Gott geschenkte Gesundheit der Luft sei reinzuhalten,
indem Abfälle und Kadaver in der Nähe von Behausungen nicht zu dulden seien.
Friedrich förderte den Außenhandel und den Schiffsbau, Universitäten und das Gesundheitswesen. Ärzte wurden gesetzlich verpflichtet, Schwerkranke jeden Tag 2-mal zu besuchen, plus 1-mal in der Nacht. Modern war auch sein Umgang mit Minderheiten. Reichsweit stellte er Juden unter seinen persönlichen Schutz und belegte sie parallel mit entsprechenden Steuern. Kriegerische Sarazenen in den Bergen Siziliens bekämpfte Friedrich energisch. Die meisten dieser Muslime ließ er dann auf dem Festland ansiedeln. Aus ihren Reihen schuf Friedrich sich ein Heer aus 12.000 treuen Reitern und Bogenschützen. Friedrich wurde mächtig, zu mächtig für den neuen Papst. Als Friedrich sein Kreuzzugsversprechen immer wieder aufschob, exkommunizierte ihn der Papst. Friedrich brach nun erst recht auf und erreichte sein Ziel ohne Krieg. Durch geschicktes Verhandeln mit dem Sultan bekam der Kaiser Jerusalem bis auf den Tempelberg zurück. Außerdem auch Nazareth und Bethlehem. Dafür musste er alle anderen Gebiete im Heiligen Land an den Sultan abtreten. Friedrich, ein Freund der Muslime?
Man muss sehen, das hat weder mit Toleranz noch mit besonderer Freundschaft dem Islam gegenüber wohl allzu viel zu tun.
Sondern mit realen Machtverhältnissen, betont der Historiker Wolfgang Stürner.
Beide scheuten den Waffengang, weil der Ausgang unsicher war. Auch für Al-Kamil, das wissen wir heute nach modernen Berechnungen und Analysen der Bewaffnung Friedrichs eigentlich sehr gut. Und so kam dieser Frieden zustande.
Friedrich war ein Meister des Verhandlungsfriedens. Das brachte seine papsttreuen Gegner zur Weißglut. Einer behauptete, Friedrich hätte die Tochter des Sultans zur Frau bekommen und habe sich mit 4 Dutzend Sarazeninnen fleischlich vergangen. Friedrich war den Frauen nicht abgeneigt. Beweis sind seine zahlreichen Kinder aus 4 Ehen und vielen Affären. Doch 48 Frauen auf einmal? Im Grunde wollte die päpstliche Seite Blut sehen. Ein Kreuzzug ohne Tote, das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen.
Wenn Sie die päpstliche Kritik dann nehmen, das ist einfach diese fundamentalistische Vorgehensweise und Vorstellung, der Anspruch, der Kreuzzug muss blutig geführt werden und zum Erfolg dann gebracht werden.
Friedrich wollte ohne Krieg möglichst schnell wieder nach Sizilien, denn dort verwüsteten mittlerweile päpstliche Söldner sein Land. Zurück daheim zeigte Friedrich, dass in ihm auch ein Gewaltherrscher steckte.
Die Kunde von unseren Strafgerichten soll sich über den Erdball verbreiten und jeden Verräter bis ins Mark erbeben lassen.
Friedrich machte es im Stil seiner Zeit, Ohren und Nasen abschneiden, Hand abhacken und Kastrationen, Blenden mit glühenden Eisen. Doch im Umgang mit dem Papst hielt Friedrich an seinen Verhandlungstugenden fest. Für die Wiederaufnahme in die Kirche zahlte er einen hohen Preis. Aus Friedrich, dem
Sklaven Mohammeds,
wurde wieder
der geliebte Sohn der Kirche.
Friedrich II. Begann als Verhandlungsgenie und endete als verstockter Feldherr und Despot. Zunächst zog er seinen Sohn Heinrich in Deutschland aus dem Verkehr. Heinrich wollte der Ausverkaufspolitik seines Vaters im Reich nicht mehr tatenlos zusehen und hatte den offenen Aufruhr gewagt. Friedrich stand nun auf dem Höhepunkt seiner Macht. Wieder fürchtete der Papst, von Süden und Norden her eingekreist zu werden. Friedrich verließ den erfolgreichen Weg des Verhandelns, sagt sein Biograf Wolfgang Stürner.
Es spricht viel dafür, dass dieser elastische Weg des Verhandelns ihn sehr viel weiter geführt hat als diese Massivität. Es ist ein verhängnisvoller Schritt Friedrichs gewesen, dass er sich in diesen Kampf so lange hat verstricken lassen, denn die Ressourcen Siziliens sind da aufgezehrt worden.
Friedrich verlor das Gespür für Kompromisse und bestand auf Maximalforderungen. Papst und Kaiser bekämpften sich nun mit allen propagandistischen und militärischen Mitteln. 13 Jahre lang. Dann starb Kaiser Friedrich mit 55 Jahren an einer Seuche.
Mit den Zähnen knirschend und mit schäumendem Mund, sich selbst in Stücke reißend und brüllend.
So drastisch beschrieb ein Chronist des Papstes den Tod Friedrichs, obwohl er gar nicht anwesend war. Aber ein gottloser Kaiser, der konnte nur so gestorben sein. In jedem Fall starb im Jahr 1250 eine tragische Figur der Weltgeschichte. Auch der alternde Kriegskaiser Friedrich hatte seinen Sinn für Kunst und Literatur, Musik und Naturwissenschaften nicht verloren. Parallel zu seinen späten Feldzügen schrieb er eines der schönsten Bücher des Mittelalters.
Von der Kunst, mit Vögeln zu jagen.
Ein Standardwerk der Falkenjagd, das 500 Jahre lang unerreicht bleiben sollte. Für sein ornithologisches Meisterwerk sezierte der Kaiser eigenhändig Vögel und fertigte die Zeichnungen persönlich an. Ein Buch, das die Welt in Erstaunen versetzte und in dem der Kaiser auch eine seiner vielen Fragen beantwortete. Wo bleiben die Vögel im Winter? Friedrich fand heraus, dass sie in wärmere Gegenden ziehen. Die mittelalterliche Welt um ihn herum blieb dagegen überzeugt: Vögel, die schlafen im Winter. Dummheit und Ignoranz, das waren Kaiser Friedrichs Hauptgegner. Sie sterben nicht aus. Bis heute.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Friedrich II., der heute vor 800 Jahren zum Kaiser gekrönt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.